Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
Es ist immer wieder überraschend hell hier.
Dein Headset ist noch nicht an.
Mein Headset ist noch nicht an. Ich bin wieder rausgegangen. Na, Robert. Ich dachte, es wäre kabellos.
Oh, sorry. Mittlerweile ist auch heller geworden. Es ist gut, wenn man es verzögert. Alles gut. Mose ist ein alter Freund von mir. Er weiß nur nichts davon. Wir kennen uns ganz gut, zumindest ich meine ihn so ein bisschen zu kennen. Er wird mich erst kennenlernen, wenn wir uns dereinst in Gottes neuer Schöpfung begegnen werden. Aber das ist okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich als Freundschaft bezeichnen könnte. Aber vielleicht ist Mose so ein bisschen die Variation eines Posters, was ich ein Teen an die Wand übers Bett hängen würde. So ein Held. Ja. So ein Helden muss man immer im Blick haben. Leider habe ich kein Foto gefunden also kein Poster gefunden, aber ich hab trotzdem ein Bild gefunden. Und zwar, könnte es sein, dass das Klein Mose ist? Möglich ist es. Er könnte es gewesen sein. Nein, er ist es ganz sicher nicht gewesen. Definitiv nicht. Aber vom Stil her würde es ganz gut passen. Das ist auf jeden Fall zeitgenössisch mit dem Mose, den wir aus der Bibel kennen. Dieses Gruppenbild mit Kind kommt aus der 18. Dynastie, wer es genau wissen will. Das ist also zwischen 1500 und 1200 vor Christus. Tja, vielleicht hätte ich mir so einen Steinklotz neben das Bett stellen sollen oder so. Aber das Metropolitan Museum wird den sicherlich nicht wieder hergeben wollen. Also von daher ist auch gut, wenn es da steht. So, jetzt ist schon mal klar, wie Mose ausgesehen haben könnte. Ja. Bei diesen Bildern weiß man nie so genau, wie sehr die darauf geachtet haben, dass es auf dem entspricht, den man darstellen will, sozusagen. Ich empfehle euch das mal sehr, ins neue Museum zu gehen. Da gibt es ganz viele von diesen Steinen. Müsst ihr mal angucken. Und es gibt tatsächlich eine Phase in ägyptischer Geschichte, und das war tatsächlich um die Zeit um Mose rum, wo man tatsächlich Gesichtszüge abgebildet hat, bis es dann wieder ziemlich einheitlich wurde. Aber ich bin ja nicht hier, über Archäologie zu reden, sondern es geht mir um seine Geschichte. Und da, die wird uns auch beschäftigen, die nächsten Sonntage. Von daher soll ich hier so ein bisschen den Start liefern. Wir kennen seine Geschichte aus den Büchern, die seinen Namen tragen im Alten Testament. Also 1., 2., 3., 4., 5. Buch Mose. So, im Deutschen zumindest. Gibt es auch andere Namen zu. Aber da, wenn ihr mal nachschlagen solltet, werdet ihr einiges dazu finden. Was finden wir an Mose aber so interessant, dass sich da überhaupt eine Predigtreihe lohnt? Also, Mose, der ist schon was, ja, der ist schon wer. Mose ist sozusagen die Übergestalt in der hebräischen Bibel. Mose ist der Mann, mit dem alles anfing. Er war der die Sache mit dem Auszug aus Ägypten irgendwie über die Bühne gebracht hat. Er war derjenige, der von Gott die Torah, also die Weisung, das zentrale Buch des Judentums, bekam und sie ans Volk weitergegeben hat, vermittelt hat. Und er war auch sozusagen die Mutter aller Propheten. Ja, wer sich als Prophet versteht, der guckt zu Mose. Ach so, so geht das also. Ah, gut. Und er ist auch die Mutter aller Priester. Ja, auch die Priester, die gucken sich ganz viel bei Mose ab, gehen dann genealogisch dann auf Aaron, seinen Bruder, zurück, aber das macht ja nichts. Mose ist eigentlich der, an dem sich alles entscheidet. Und dann war er auch noch demütiger als alle Menschen. Also bei all dem, was über ihn gesagt werden kann, war er demütiger als alle Menschen. So steht es zumindest irgendwo im 4. Buch Mose. Wenn es also irgendwen gab, der als Vorbild taugen könnte, den man auf einem Poster machen wollen würde, dann diesen Mose. Wie kam es aber dazu? Was zeichnet diesen Menschen aus? Und das ist heute mein Ding. Wie fing das alles überhaupt an? Und ich lese es mal vor. Und ihr könnt mitlesen, genau. Könnt schauen, ob ich richtig lese. Ein Mann aus dem Stamm Levi heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Doch schließlich konnte sie nicht länger verbergen. Sie besorgte sich einen Papyruskorb und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie den Jungen hinein und setzte ihn im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Kindes beobachtete ihn aus einiger Entfernung, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Nil, um ein Bad zu nehmen. Ihre Dienerin ging währenddessen am Ufer auf und ab. Auf einmal entdeckte die Prinzessin den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin, um ihn zu holen. Als sie ihn öffnete, sah sie den Säugling. Er weinte und sie bekam Mitleid mit ihm. "Das ist bestimmt eins von den Hebräerkindern", sagte sie. Die Schwester des Kindes ging auf die Prinzessin zu und fragte sie: "Soll ich bei den Hebräerinnen eine Frau suchen, die das Kind für dich stillen kann?" "Ja, tu das", erwiderte die Prinzessin. Das Mädchen lief los und holte die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharaos sagte zu ihr: "Nimm diesen Jungen mit und stille ihn für mich. Ich werde dich dafür bezahlen." Da nahm die Frau ihren Sohn wieder mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte seine Mutter ihn zurück. Die Tochter des Pharao nahm ihn als ihren eigenen Sohn an und gab ihm den Namen Mose. "Herausgezogen. Ich habe ihn schließlich aus dem Wasser gezogen", sagte sie. Soweit. Um diesen Anfang zu verstehen, brauchen wir ein bisschen Kontext. In dem Kapitel davor lesen wir von einem angsterfüllten totalitären Herrscher. Totalitäre Herrscher sind generell angsterfüllt, denn sie haben ja auch viel zu verlieren, nämlich die totale Kontrolle. Wenn ihnen etwas aus dem Ruder läuft, dann bekommen sie Pickel und reagieren meistens höchst unkontrolliert und extrem, oft auch gegen jeden Verstand. Aber warum ist unser Herrscher, einer der vielen Könige Ägyptens, so ungehalten? Es war so, dass es eine Gruppe Wirtschaftsmigranten in Ägypten gab, die man von Seiten der Mehrheitsgesellschaft erfolgreich unterdrückt hatte, so dass sie eben die einfachen und harten Arbeiten versorgen sollten. Also die Pyramiden standen zum Glück schon, ja, die gab es schon ein paar tausend Jahre. Etwas weiter südlich in Ägypten standen die Pyramiden und jetzt mussten diese Wirtschaftsmigranten Speicherstädte, Vorratsstädte in Nordägypten bauen. Lagerstädte im Nildelta. Das war ein hartes Geschäft. Da gab es nämlich keine Steine, die muss man erstmal machen. Und es war alles unter sehr ausbeuterischen Bedingungen. Aber trotzdem wollten diese Migranten immer mehr. Die Ägypter hatten also ein sehr ähnliches Problem, wie manche denken, dass wir es heute hätten. Einen ganzen Berg schwer integrierbarer Wirtschaftsmigranten, die immer mehr werden, weil sie in ihrer Parallelgesellschaft so viele Kinder zeugen, dass sie von ägyptischen Offiziellen als Bedrohung empfunden werden. Überfremdung, Umvolkung, gab es noch nicht solche Worte, aber wer weiß, vielleicht hätten sie davor gewarnt. Der zuständige König erließ dann die schlaue Bestimmung, dass alle frisch geborenen Jungs dieser Migranten getötet werden sollten. Er meinte, dass sich dadurch die Reproduktionsfreudigkeit etwas mindern würde. Zumindest in der nächsten Generation. Aber diese Migranten spielten nicht mit. Ihr werdet es erraten haben, diese Wirtschaftsflüchtlinge waren die Israeliten. Tatsächlich Wirtschaftsflüchtlinge, die wurden nicht verfolgt, da wo sie hergekommen sind, sondern die hatten einfach zu wenig Essen. Und was noch dazu kam, sie waren Nachfahren eines berüchtigten Clans aus dem Vorderen Orient. Schwierig. Wenn ihr euch an die Predigtreihe zu Josef erinnert, dann könnt ihr euch die Zwischenzeit denken. Josef war nämlich einer von diesem Clan. Diese glorreiche Vergangenheit dieser Gruppe mit Migrationshintergrund spielte aber in Ägypten nach ein paar Jahrhunderten überhaupt keine Rolle mehr. Da erinnerte sich kein Mensch mehr dran, dass die irgendwann mal wirklich eine gute Rolle gespielt hatten. Kaum einer hat sich an diese Geschichte erinnert. Man nahm sie nur als schwer integrierbare Fremdkörper wahr. Wer sich über hunderte Jahre noch immer separat hält von der Gesamtbevölkerung, der ist wirklich seltsam, oder? Und da setzt unsere Mose-Story ein. Klein Mose wird in eine israelitische Familie geboren. Sein Pech war, dass es diese Bestimmung zu diesen israelitischen männlichen Nachkommen gab. Aber wie Mütter eben so sind, sie bringen nur in seltensten Fällen ihren Nachwuchs um, egal welchen Geschlechts. Und ihr habt es bestimmt gemerkt, als ich diese Episode von Moses wundersamer Rettung gelesen habe. Klein Mose hätte nicht überlebt, wäre nie der demütigste Mann der Geschichte, nie die Mutter aller Priester, nie die Mutter aller Propheten, nie der Offenbarungsmittler, nie der charismatische Leiter geworden, der die Befreiung seines Volkes aus dieser ägyptischen Zwangsarbeit organisiert hätte, wenn nicht eine gute Handvoll Frauen sich um ihn gekümmert hätten. Mach mal die nächste Folie. Das ist auch zeitgenössisch. Das zeigt, wie die diese Vorratsstätte bauen mussten. Das ist das Tolle an ägyptischen Gräbern. Man findet so Alltagsbilder. Und dann habe ich euch nochmal den Text, also kannst du schon die nächste Folie, nochmal den Text in klein hingeschrieben, gelb markiert, überall, wo die Frauen in Aktion treten. Ich weiß gar nicht, wie man von Frauen gering denken kann, wenn man diese Geschichte kennt. Mose wird von seiner Mutter, seiner Schwester, einer Gruppe von unbekannten Sklavinnen und einer Tochter des Königs gerettet. Vorher, das wissen wir aus dem Kapitel davor, waren noch israelitische Hebammen beteiligt. Und dafür liebe ich das Alte Testament. Ja, sogar die ganze Bibel. Für diese subversiven Geschichten, die uns mit ihrer unnachahmlich ironischen Art unsere Weltbilder zerstört. Da ist der größte Held, der größte aller jüdischen Helden sozusagen, am Anfang seines Lebens total gefährdet. Und er wird nur von einer bunten Gruppe ungehorsamer Frauen am Leben erhalten. Und das ist das noch Erstaunlichere. Diese Frauen waren nicht nur einfach nur Frauen, eben sie waren ungehorsame Frauen. Die Hebamme hat Mose nicht direkt bei der Geburt das Kissen ins Gesicht gedrückt, obwohl sie den ausdrücklichen Befehl hatte, das zeitige Ableben jedes israelitischen Jungen irgendwie herbeizuführen. Die Mutter war so und so ungehorsam. Das kann man vielleicht noch hormonell erklären, aber sie übertrat mit vollem Bewusstsein und auch mit großem Risiko für sich selbst die Regeln. Die Sklavin, die den Korb mit Klein Mose entdeckt, drückt diesen Korb auch nicht eben mal schnell unter Wasser und sagt, ach, da war nichts. Und das, obwohl sie sofort bemerkt hat, dass das ein israelitisches Kind ist. Sie nimmt sich sogar die Dreistigkeit heraus, ihrer Chefin, immerhin die Tochter dessen, der sich diese mörderischen Regeln zum israelitischen Kindsmord, oder nee, andersrum, ägyptischen Kindsmord an den Israeliten, ausgedacht hat, genau dieser Tochter, dieses Menschen, dieses Kind irgendwie ans Bein zu binden. Dann steht da Moses Schwester daneben, von der wir übrigens den Namen wissen, Miriam. Und die ist so hintertrieben und geistesgegenwärtig, dass sie es schafft, so geschickt einzufädeln, dass Klein Mose von der eigenen Mutter weiter gestillt wird. Und das noch für Geld. Ja, die Mutter kriegt Geld dafür. Ist doch irre. Und dann diese ägyptische Prinzessin. Die findet diese Idee auch noch hervorragend. Gibt das Geld an die Mutter. Monate, Jahre wahrscheinlich. Tja, so läuft das. Alles, ausnahmslos alles, was in dieser Geschichte passiert, ist gegen das geltende Gesetz. Und doch ist es richtig. Stellt euch vor, diese Frauen wären gesetzestreue, ergebene Dienerinnen ihrer Männer gewesen. So, wie es sich in einer antiken, durchweg patriarchalen Gesellschaft sicherlich kulturell auch irgendwie angemessen gewesen wäre. Stellt euch vor, diese Frauen wären gehorsam gewesen. Hannah Arendt, kannst du jetzt das nächste Slide? Das ist die Frau auf dem Bild. Hannah Arendt ist eine jüdische Philosophin aus dem letzten Jahrhundert. Die hat mal gesagt, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Ihr habt vielleicht schon einmal vom Eichmann-Prozess gehört. Dieses Zitat muss man einsortieren. Eichmann, das ist dieser Kleine mit der hohen Stirn da drüben. Adolf Eichmann war der Bürokrat der systematischen Judenvernichtung der Nazis. 1960 hat der israelitische Geheimdienst, israelische, nicht israelitisch, muss ich sagen, der israelische Geheimdienst, diesen Eichmann in Argentinien gekidnappt und in Israel vors Gericht gestellt. Und Hannah Arendt hat diesen Prozess, der mit Eichmanns Todesurteil endete, protokolliert, begleitet und danach ihre These von der Banalität des Bösen aufgestellt. Das ist super faszinierend und sehr erschreckend. Hört euch das unbedingt mal an. Ihr findet im Internet auf jeden Fall noch Interviews mit dieser Frau im Radio und so. Sie analysiert wie dieser Eichmann versucht hat, sich hinter seiner Pflicht zum Gehorsam zu verstecken und herauszureden, dass er ja nur getan habe, was man ihm von oben befohlen hätte. Er selbst hätte das ja nur mit Widerwillen getan, denn bei Gehorsam ist es ja so, ich muss gehorsam sein, ja? Das geht schließlich über alles, so dass ich eigentlich keine Schuld habe, aber die Befehlsgeber natürlich alle Schuld haben. So versucht er sich rauszusetzen. Und Hannah Arendt diskutiert das mit diesem Interviewpartner da vom WDR oder so. Und da fällt dieser berühmte Satz, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Was sie damit meint, ist natürlich, dass sich keiner hinter blindem Gehorsam der eigenen Verantwortung entziehen kann. Eichmann hat als kleinkarierter, gehorsamer Bürokrat schlichtweg versagt. Und er trägt die volle Schuld. Diese Frauen aber, die Klein Mose gerettet haben, sie waren ganz anders als Eichmann. Vielleicht waren sie besser gerüstet für den Widerstand, weil sie Frauen waren, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall dankbar für ihren Ungehorsam, sonst hätte ich jetzt einen engen Freund weniger. Wahrscheinlich hätte ich auch nie gewusst, was mir fehlen würde. Diese Frauen hatten Substanz. Sie wussten, was richtig war und noch viel besser, sie taten, was richtig war. Mit Risikobereitschaft und Witz, mit Schlauheit und mit Planung. Und keine von diesen wunderbaren Ladies wusste, was dieser kleine, unscheinbare Mensch, Klein Mose, irgendwann mal machen würde, was aus dem werden würde. Es ging einfach um das Leben dieser Person. Und dafür legt man sich auch mal mit Königen an und missachtet deren Gesetze. Das ist natürlich auch ein politisches Statement. Allein der Ungehorsam. Und dann, das fiel mir auf, diese Namensgebung, das ist ein lustiges kleines Detail in dieser Geschichte. Mose wird in unserem Text als aus dem Wasser gezogen gedeutet. Das kann man machen. Und das ist insofern lustig, weil ein späterer König der Ägypter genau das nicht erlebt. Er wird nämlich nicht aus dem Wasser gezogen, sondern geht kläglich drin unter nach einer wilden Verfolgungsjagd in den Fluten des Roten Meeres. Eigentlich hat es Moses Name aber gar nichts mit aus dem Wasser ziehen zu tun. Mose heißt nämlich einfach nur, das ist ein ägyptisches Wort, Sohn. Einfach Sohn. Das ist ziemlich unspektakulär. Und vielleicht hätte Mose heute Söhnke geheißen oder so. Irgendwie sowas. Der Sohn des Pharao sozusagen. Und auch das ist völlig ironisch. Dieser Sohn des Pharao, der wird später zum größten Widersacher des Königshauses. Der spätere Befreier wird also von einer Gruppe von ungehorsamen Frauen gerettet. Und das ist weibliche Zivilcourage at its best. Und dann ist mir tatsächlich in der Predigtvorbereitung etwas aufgefallen, nämlich, dass ich gerade sehr wenig zu Gott oder zu Jesus oder so gesagt habe. Ich weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen? Darf man das überhaupt bei einer Predigt in einer christlichen Kirche? Aber ich habe einen guten Grund, dachte ich mir. Der Text erwähnt Gott nämlich auch nicht. Das steht schon in der Bibel, also von daher. Im Prinzip erwähnen die ersten zwei Kapitel vom zweiten Buch Mose Gott überhaupt nicht. Zumindest ist er nie das Subjekt eines Verbs. Es wird nichts direkt über ihn ausgesagt. Bis auf den allerletzten Vers in Kapitel 2, der dann noch irgendwie in der Mitte so ganz komisch abbricht. Aber das könnt ihr selber mal rausfinden. Aber ich finde das bedeutsam, dass hier über Gott nichts gesagt wird. Manchmal hält Gott sich nämlich im Hintergrund. Manchmal erleben wir ihn nicht wirklich als aktiv. Der verborgene Gott sozusagen. Und dann sollten wir trotzdem dranbleiben. Gott muss nicht immer fühlbar nah sein. Er muss nicht immer so eingreifen, dass wir es direkt bemerken. Wir müssen nicht jeden Tag ein krasses Gotteserlebnis haben. Nicht jede Lobpreissession muss sich rund anfühlen. Nicht jede Predigt muss mir was sagen. Das ist voll okay. Ist voll okay. Alles hat seine Zeit. Das steht woanders in der Bibel. Aber alles hat seine Zeit. Und hier bei Klein Mose ist Gott präsent, aber eben halt im Hintergrund. Er zieht die Fäden. Er sorgt zwischen den Zeilen für Courage, für Zivilcourage. Er bringt die richtigen Leute ganz heimlich zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Keiner der Beteiligten wird das so erlebt haben. Aber im Nachhinein können wir die Geschichte mit allem Recht ganz genau so erzählen. Und auch bei uns wird es ein Nachhinein geben. Aber wie das Wort schon sagt, das ist noch nicht jetzt. Ja, jetzt eben nicht, sondern im Nachhinein. Wenn wir einmal zurückblicken werden und wir dann vor Staunen den Mund nicht mehr zubekommen werden, was und wie alles zusammenhängt. Der Gott in dieser Story am Nil ist ein im Hintergrund Gott. Und auf diesen im Hintergrund Gott ist Verlass, egal was du dabei fühlst. So, jetzt habe ich doch was zu Gott gesagt. Jetzt geht es mir besser. Vielleicht habe ich auch eine Erwartung hier erfüllt. Das ist okay so. Solche Geschichten, die inspirieren mich. Nicht nur wegen der stillen Ironie zwischen den Zeilen. Diese Geschichte fordert mich auch heraus. Ich hätte nämlich das Potenzial für eine Eichmann-Haltung. Also ich selbst. Also so eine Nicht-Haltung eigentlich. Dieser Eichmann, der hatte kein Rückgrat. Er wählte den sicheren Weg im System. Sei das kleine Rädchen und denke nur nicht zu viel nach, wenn es unbequem werden könnte. Ich will mir das merken. Jetzt kannst du den nächsten Slide, das ist meine Zusammenfassung. Ich will mir das merken und versuchen, das Richtige zu tun, selbst wenn es gegen das Gesetz ist. Ich bin sehr dankbar, dass es mich in der aktuellen Gesellschaft wahrscheinlich relativ wenig kosten wird, wenn ich mich für Rückgrat entscheide. Wenn ich das tue, was ich als richtig und als lebensfördernd und als barmherzig erkannt habe. Und das wäre mein Takeaway für heute Morgen. Widersetze sich dich dem unbarmherzigen und zerstörerischen Menschen. Menschen, die gehorsam ihrem Führer hinterherlaufen wollen. Übernimm Verantwortung für dein Handeln. Denn du glaubst an Gott, der das Leben liebt und feiert. Gehorsam findet dieser Gott zwar auch ganz gut, aber nur dann, wenn es lebensliebende Regeln sind, ja, die unser Miteinander fördern. Regeln, die Liebe schützen, Regeln, die Liebe wachsen lassen. In jedem anderen Fall ist Ungehorsam die bessere Option. Ich könnte jetzt noch darauf verweisen, dass ca. 1200 Jahre nach Mose nochmal so ein Monarch aufgetreten ist, der alle Jungs töten wollte. Das war jetzt nicht in der richtigen Jahreszeit. Herodes hieß dieser Monarch. Er war ein idumäischer Jude und er hatte nichts, aber auch gar nichts gelernt aus dieser Geschichte, aus seiner eigenen hebräischen Bibel. Und das Erstaunliche ist, wo fliehen die denn hin, diese Eltern mit klein Jesus? Ja, die fliehen nach Ägypten. Ich liebe Ironie in der Bibel. Diese Geschichte lassen wir jetzt mal. Das können wir an einem anderen Sonntag irgendwann mal erklären. Soweit also zu Klein Mose. Ihr seht, jeder fängt mal klein an und muss beschützt werden. Und heute ging es eigentlich gar nicht um Mose. Und er war ja irgendwie so, an dem ist alles passiert. Sondern es ging um diese großartigen Frauen um ihn herum. Gott wusste, was er tat, als er Mose in diese Familie steckte. Er wusste, was er tat, dass diese Tochter des Pharaos an diesem Tag, an diesem Ort war. Mose hatte Glück, in einem Umfeld geboren zu werden, das Respekt vor Gott und dem Leben hatte. Und wir werden sehen, was später aus ihm wurde. Amen.
Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.